Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katharina Peetz. Die Nachrichten über die in Südafrika zuerst entdeckte neue Virusvariante beunruhigen auch Unternehmen und Börsen. Außerdem sprechen wir darüber, was vom neuen sogenannten Superministerium Wirtschaft und Klima zu erwarten ist. Und wir schauen auf die Schattenseiten der Fast Fashion anlässlich des heutigen Rabattaktionstags Black Friday. Die Corona-Infektionszahlen steigen in den letzten Wochen in Europa bereits wieder rapide an. Die neue Virusvariante, die in Südafrika entdeckt worden ist, bereitet nun zusätzliche Sorgen. Viele Anleger sind auch verschreckt, die Börsen sind abgestürzt. Und dass Südafrika nun offiziell wieder als Virusvariantengebiet eingestuft ist, bedeutet ganz praktische Einschränkungen für Handel und Unternehmen. Mischa Erhardt berichtet.
Es ist bereits das zweite Mal während der Corona-Pandemie, dass Südafrika auf der Liste der Virusvarianten oder Hochrisikogebiete landet. Das hat unangenehme Konsequenzen für Unternehmen, die in oder mit Südafrika Geschäfte betreiben.
Im letzten Jahr war das also extrem. Wir haben tatsächlich einen deutlichen Einfluss dieser Reisebeschränkungen auf das Geschäftsleben erfahren,
sagt Matthias Boddenberg. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika in Johannesburg. Mit der Erklärung zum Virusvariantengebiet dürfen Fluggesellschaften beispielsweise nur noch deutsche Staatsbürger von Südafrika nach Deutschland ausfliegen. Zudem müssen aus Südafrika einreisende Passagiere 14 Tage in Quarantäne, egal ob sie geimpft sind oder nicht. Daher rechnet Boddenberg mit einigen Herausforderungen für betroffene Firmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das betrifft zum einen natürlich die Geschäftsreisen, das betrifft die ganze Messeveranstaltungen in Deutschland, aber natürlich auch in Südafrika. Und das betrifft im Wesentlichen auch die Technikerreisen. Das heißt, von der Kommissionierung von Maschinen und Anlagen bis hin zu Wartungsarbeiten, wo Techniker dann nur noch unter erschwerten Bedingungen nach Südafrika reisen können und vor allen Dingen zurückkommen nach Deutschland.
Matthias Boddenberg ist selbst gerade betroffen, denn er befindet sich auf Dienstreise in Deutschland und versucht nun herauszukriegen, ob er ohne Probleme wieder nach Südafrika zurückreisen kann. Ein Lufthansa-Sprecher sagte gegenüber dem Deutschlandfunk, die Fluggesellschaft werde weiter von und nach Südafrika fliegen, auch um Deutsche nach Hause und Fracht zu befördern. Inwieweit sich die neuen Einschränkungen auf Nachfrage und Flugfrequenzen auswirken, könne Lufthansa noch nicht abschätzen. Anleger an den Börsen fliehen heute aus Aktien von Fluggesellschaften oder anderen Tourismuspapieren. Oliver Roth, Kapitalmarktstratege bei Otto Seidler.
Jetzt kommt eine neue Variante dazu, die möglicherweise noch mal gefährlicher ist. Und da kommt natürlich Sorge. Und da werden all die Werte, die mit Risiko zu tun haben, die ganz besonders Corona-empfindlich sind, und da gehört die Reisebranche natürlich dazu, ganz besonders dann an die Kandare genommen.
Sollte sich die in Südafrika neu aufgetauchte Virusvariante tatsächlich als gefährlich und leicht übertragbar herausstellen, drohen weitere Einschränkungen. Mit entsprechenden Auswirkungen auf große und kleine deutsche Firmen, die in dem Land vertreten sind. Im Grunde handelt es sich dabei um einen Querschnitt durch die hiesige Wirtschaft. Matthias Boddenberg.
Besonders stark ist natürlich die Autoindustrie, Automobil- und Zulieferindustrie, dann natürlich der Maschinenbau, die chemische Industrie als Zulieferer für die Landwirtschaft, aber auch für die Autoindustrie, für den Maschinenbau. Also Sie finden das im Prinzip ein Spiegelbild der deutschen Unternehmen oder der deutschen Wirtschaft in Südafrika.
Und auch der Außenhandel zwischen Deutschland und Südafrika läuft rege. Südafrika befand sich im vergangenen Jahr auf Platz 29 der wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Für Südafrika steht Deutschland hinter China sogar an zweiter Stelle.
Mischa Erhardt mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der neuen Virusvariante, die, wir haben es eben in den Nachrichten gehört, inzwischen auch schon in Europa, nämlich in Belgien, nachgewiesen worden ist. Die Bekämpfung der Pandemie ist eine der drängendsten Aufgaben der wahrscheinlich neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP. Die andere große Krise ist die Klimakrise. Deshalb soll ein neues sogenanntes Superministerium entstehen für Wirtschaft und Klima. Grünen Co-Vorsitzender Robert Habeck soll das Ministerium leiten. Während der Koalitionsverhandlungen wurde noch gemutmaßt, Habeck konkurriere mit FDP-Parteichef Lindner um das Finanzministerium. Da scheint ein neues Superministerium nun eine attraktive Alternative zu sein. Mit meinem Kollegen Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio kann ich darüber jetzt genauer sprechen. Herr Gers, welche Details sind denn bislang über den Zuschnitt dieses neuen Ministeriums bekannt?
Nun, Frau Peetz, Robert Habeck, übernimmt das Wirtschaftsministerium, das erstmal einen neuen Zusatz bekommt. Es hieß schon mal Wirtschaft und Arbeit, dann unter Sigmar Gabriel Wirtschaft und Energie und jetzt unter Robert Habeck wird es Wirtschaft und Klimaschutz heißen. Das bedeutet, das Umweltministerium wird den Bereich Klimaschutz und wohl auch die Energiepolitik, die auch im Umweltministerium mit existierte, neben einer entsprechenden Abteilung, die es natürlich im Wirtschaftsministerium auch gibt. Das Umweltministerium wird also Stellen abgeben, wie viele genau, ob es 70, 80 oder vielleicht 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden, das steht noch nicht fest. Aber es heißt unterm Strich, da wo Wirtschaftsministerium und Umweltministerium bis jetzt mal an einem Strang gezogen haben, aber eben nicht jeweils am selben Ende, da wird man jetzt eben diesen Strang doch am selben Ende anpacken. Und wer da zum Antipoden wird, ist dann offen. Mein Tipp, es könnte dann später mal das Finanzministerium sein, das dann häufiger im Bremserhäuschen sitzt.
Aber dann ist der Begriff Superministerium gerechtfertigt?
Also ich würde vorsichtig sein mit diesem Begriff. Robert Habeck übernimmt, wenn man jetzt mal von der Pandemiebekämpfung, Sie haben es ja auch gesagt, absieht, das Ministerium, das die zentrale Aufgabe dieser Ampelregierung umsetzen muss. Also Deutschland klimaneutral zu machen bis 2045. Und das ist, wenn man den industriellen Investitionszyklen denkt, nicht erst in knapp 25 Jahren. Das ist eigentlich schon übermorgen. Und allein das ist super und wird Habeck fordern. Das heißt, die klassische Wirtschaftspolitik, Mittelstandsförderung, Außenwirtschaftspolitik, Digitalwirtschaft, sowas hat er ja auch noch am Bein. Aber er wird jetzt vor allem die Energiewende vorantreiben müssen. An ihm wird es hängen, dass zum Beispiel Planungsverfahren beschleunigt werden. Und es heißt aber auch natürlich, ein Superministerium braucht auch super viel Geld. Weniger um selbst zu investieren, sondern um Investitionen zu hebeln, Investitionen von privaten Investoren durch staatliche Förderung. Und eben dafür braucht Robert Habeck auch sehr, sehr viel Geld.
Und wenn wir über das Geld schon sprechen, ist das schon bekannt, wie viel Geld will die Koalition denn für dieses neue Ressort Wirtschaft und Klimaschutz dann in die Hand nehmen?
Naja, das ist in Konturen absehbar, konkrete Zahlen. Wir erinnern uns an den Wahlkampf, da war immer von zusätzlich 50 Milliarden Euro pro Jahr die Rede. Solche Zahlen finden sich nicht im Koalitionsvertrag, aber an zahlreichen Stellen werden viele Vorhaben aufgelistet, was man alles möchte. Und bei der Finanzierung, da ragt ein Projekt heraus. Man will Gelder, die in diesem Jahr durch das Aussetzen der Schuldenbremse per Kredit aufgenommen werden können, aber wohl nicht gebraucht werden. Man will die übertragen und gewissermaßen umwidmen. Und das ist schon eine erhebliche Summe. In diesem Jahr, nur zur Erinnerung, darf der Bund 240 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. Jetzt, Ende November, ist absehbar, man braucht wahrscheinlich für die Pandemiebekämpfung 150, vielleicht 160 Milliarden. Und das, was übrig ist, also 80 Milliarden, die nicht genutzt werden, jedenfalls nicht für die Pandemiefolgen, die will man hoffentlich übertragen in den Klima- und Transformationsfonds, den es geben wird. Der heißt jetzt Energie- und Klimafonds, bekommt auch einen anderen Namen. Aber das wäre dann natürlich eine prall gefüllte Kriegskasse, mit der sich was anstellen lässt als neuer Wirtschafts- und Klimaschutzminister.
Aber geht das so einfach, das Geld dann so umzulagern?
Naja, das ist die spannende Frage, denn eigentlich sind diese Kredite durch das Aussetzen der Schuldenbremse zweckgebunden. Die sollen nur für die Pandemiebekämpfung verwendet werden. Und dieses Umwidmen ist rechtlich umstritten. Es gibt durchaus Rechtsexperten, die sagen, dass das möglicherweise gehen könnte, wenn man eben sagt, dass die Klimaschutzbekämpfung oder die Klimakrisenbekämpfung schon eine staatliche Aufgabe ist, die außergewöhnlich ist. Aber es gibt eben auch die Gegenposition, die sagt, Klimawandel hat zwar was von Naturkatastrophe, ist aber menschengemacht und die Aufgabe, das zu lösen, das ist eine allgemeine Staatsaufgabe und dafür ist nicht Geld zu verwenden, was man mit der Schuldenbremse aufnimmt.
Sagt Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio zum neuen Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Auf ein neues. In Potsdam startet morgen die inzwischen dritte Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Rund 3 Millionen Beschäftigte bei den Ländern sind davon betroffen. Die Gewerkschaften fordern für sie Lohnanhebungen. Doch es sieht bislang nicht danach aus, dass sich die beiden Verhandlungsseiten annähern würden. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter berichtet.
Die Fronten sind verhärtet. Einen Tag vor der dritten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, kurz TDL, in denen alle Bundesländer bis auf Hessen vertreten sind, kein Angebot vorgelegt. Mit den Forderungen der Gewerkschaften kann der niedersächsische Finanzminister und Christdemokrat Reinhold Hilbers, der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, nur wenig anfangen. Und weist die Forderungen von Verdi und Beamtenbund nach 5%, mindestens jedoch monatlich 150 Euro und im Gesundheitswesen 300 Euro mehr Lohn als unrealistisch zurück. Es müsse möglich bleiben, tragfähige Haushalte aufzustellen, sagt Hilbers.
Und da ist eine Forderung von 5% für ein Jahr etwas, was nicht in die Spielräume passt, die wir haben.
Hilbers ergänzt, man stehe vor einem Spagat. Einerseits müsse man zeitgemäße Löhne zahlen, damit man auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst halten könne. Andererseits stünden die Länder vor großen Einnahmeausfällen durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Die Gewerkschaftsforderungen, rechnet Hilbers vor, würden den Ländern Mehrkosten von rund 7,5 Milliarden Euro verursachen. Betroffen sind von den Tarifverhandlungen laut TDL rund 3,2 Millionen Beschäftigte. Dazu zählen auch die bei den Ländern beschäftigten Beamtinnen und Beamte, die vom Ergebnis der Tarifverhandlungen auch profitieren würden. Ein großer Streitpunkt bei den Gesprächen, die Neudefinition des sogenannten Arbeitsvorgangs. Das heißt, Arbeitsprozesse sollen nach Willen der Arbeitgeber zusammengefasst werden.
Der Arbeitsvorgang, den neu zu definieren, ist für uns ein No-Go in der bis jetzt angedachten Arbeitgeberweise, weil die Arbeitgeber schlicht und einfach damit die jetzige Arbeit entwerten wollen. Und das ist mit uns nicht zu machen.
Unterstreicht Ulrich Silberbach, der Bundesvorsitzende des DBB Beamtenbund und Tarifunion. Es geht um die Eingruppierung und damit auch die Höhe des Entgelts bei vielen Beschäftigten. Die Arbeitgeber dringen auf eine Neueinstufung, eine neue Entgelttabelle. Vorher wolle man kein Arbeitgeberangebot vorlegen. Für die Beschäftigten ist diese Blockadehaltung völlig unverständlich, sagt Matthias Knietsch, Systemadministrator und Gewerkschafter, sowie der Personalratsvorsitzende an der Universität Potsdam.
Wenn die damit durchkommen mit ihren Forderungen, würden neu eingestellte Mitarbeiter weniger Geld bekommen als die Mitarbeiter, die da sind. Würde den Betriebsfrieden stören. Die Leute würden sagen, ich mach die gleiche Arbeit, warum kriegst du mehr Geld? Wäre total ungerecht.
Seit Anfang November, nach der gescheiterten zweiten Tarifrunde, machen die Beschäftigten mit Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber, ohne Erfolg bisher. Die Gewerkschaften fordern, dass nach 2 Jahren andauernder Pandemie die Beschäftigten im Gesundheitswesen und der Pflege nicht nur per Klatschen gewürdigt, sondern auch monetär entlohnt werden müssen. Verdi-Chef Frank Wernicke zeigt sich kämpferisch. Deutlich wurde das auf einer Kundgebung kurz vor Start der zweiten gescheiterten Tarifrunde Anfang November in Potsdam. Man werde keinen Corona-Notabschluss akzeptieren, so Wernicke.
Und wir erleben leider auch eine Verhandlungsspitze, wo nicht mehr im Ansatz sowas wie Empathie, Respekt und Wertschätzung zu erkennen ist gegenüber den Beschäftigten, sondern technokratisches Gequatsche.
Trotz steigender Infektionszahlen will man ab morgen in Potsdam mit den Arbeitgebern verhandeln, wenn auch in kleinerer Besetzung vor Ort. Doch ob man am Wochenende zu einer Einigung kommt, da ist man sich bei den Gewerkschaften überhaupt nicht sicher. Weshalb man vorsichtshalber auch schon mal den Tagungsort, ein idyllisch gelegenes Hotel am Templiner See, auch für Montag reserviert hat. Falls keine Einigung erzielt werden sollte, ist auch eine Vertagung auf einen späteren Zeitpunkt möglich, ist aus Verhandlungskreisen zu hören.
Die Pflege. Die Corona-Pandemie hat den Mangel an Pflegekräften in vielen Ländern deutlich gemacht. Auch in der Schweiz ist der eklatant. Am Wochenende entscheiden die Schweizerinnen und Schweizer nun in einer Volksabstimmung über Maßnahmen gegen den Pflegenotstand. Katrin Hondl berichtet.
Damit wir für Sie da sind, wenn Sie uns brauchen. Ja zur Pflegeinitiative steht auf dem Schild, das sich Pierre-Alain Meyer auf den Rücken geschnallt hat. Abstimmungswahlkampf auf dem Wochenmarkt in Genf. Wenn ich die Ja-Stimmen voranbringe, halte ich es hier auch in der Kälte aus, sagt Pierre-Alain und reibt sich die Hände warm. Seit über 30 Jahren arbeitet er als Krankenpfleger in der Genfer Uniklinik. Was Pflegenotstand in der Schweiz bedeutet, weiß er nur zu gut. Ungefähr 6.000 Pflegepersonalstellen sind unbesetzt. Also es gibt Geld dafür, die Budgets sind da, aber es gibt einfach nicht genug Personal. Denn über 40% der Pflegefachkräfte steigen schon nach wenigen Jahren wieder aus. Auch in der reichen und wohlorganisierten Schweiz ist Pflege ein Knochenjob. Vor allem jetzt in der Pandemie, wo sich gerade wieder die Krankenhäuser füllen mit schwerkranken Covid-Patientinnen und Patienten. Die Erschöpfung ist enorm, sagt Pierre Alain, körperlich und vor allem auch emotional. Klar sind wir ausgebildet, um Menschen in schwierigen Situationen zu begleiten, aber so brutal und intensiv, wie das jetzt ist, das ist schon eine enorme emotionale Belastung für meine Kollegen und mich. Die Pandemiekrise hat auch in der Schweiz den Menschen bewusst gemacht, wie wichtig und systemrelevant die Pflegeberufe sind. Und dass Applaus am Lockdown-Fenster nicht reicht, dass die Politik dringend etwas tun muss gegen den Pflegenotstand.
Die allermeisten, die aussteigen, sagen, dass sie eine psychische Erschöpfung haben, die Last der Arbeit, die Verantwortung nicht mehr mit dem übereinbringen, wie sie pflegen müssten aus fachlicher Sicht. Und das treibt dann die Leute aus dem Beruf, weil sie nicht mehr dahinter stehen können.
Sagt Yvonne Ribi, die Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Seit über 10 Jahren schon versuche man, die Politik zum Handeln zu bewegen, sagt sie, für eine bessere Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen mit dem Ziel, die Pflegequalität zu sichern.
Leider haben wir in der Politik aber ja keine Mehrheiten gefunden. Deshalb blieb uns ja nur noch der Weg über die Volksinitiative, dass das Volk quasi sagt, dieses Thema ist wichtig, das wollen wir geändert haben und der Politik mit einem Verfassungsartikel den Auftrag erteilt.
Und das könnte klappen. Nach Umfragen wollen die Schweizerinnen und Schweizer mit einer deutlichen 67% Mehrheit der Initiative für eine starke Pflege zustimmen. Der Schweizer Regierung und dem Parlament gehen die Forderungen zu weit. Dass gegen den Pflegenotstand etwas unternommen werden muss, hat man aber auch in Bern begriffen. Ein Gegenvorschlag des Parlaments verspricht Investitionen von 1 Milliarde Franken in die Ausbildung von Pflegepersonal. Das sei zwar gut, reiche aber nicht, sagt die Pflegefachfrau Yvonne Sibi, denn es gehe eben nicht nur um die Ausbildung, sondern auch die Arbeitsbedingungen.
Es geht darum, dass wir unseren Job gut machen können. Deshalb ist es so wichtig, dass die Pflegeinitiative in der Schweiz angenommen wird.
Ob es so kommt, das entscheiden am Sonntag die Schweizerinnen und Schweizer in der Volksabstimmung.
Über die Schweizer Volksinitiative zur Stärkung der Pflege berichtete Katrin Hondl. Wer in einem Kleidungs- oder Elektrogeschäft mal seine E-Mail-Adresse angegeben oder online etwas bestellt hat, dessen Postfach dürfte heute mehr denn je überquellen. Offensiv bis aggressiv preisen Händler ihre Rabatte zum sogenannten Black Friday an. Der Handelsverband Deutschland rechnet mit einem Umsatz von rund 5 Milliarden Euro. Die Schattenseiten des Massenkonsums sind hinlänglich bekannt. Die gesundheitlichen und vor allem ökologischen Probleme, die zum Beispiel die Herstellung sogenannter Fast Fashion verursacht, sind immens. Allein nach Chile werden jedes Jahr 59.000 Tonnen gebrauchter und unverkaufter Kleidung gebracht. Das verwandelt die Atacama-Wüste in eine regelrechte Kleidermüllhalde, wie Anne Herberg berichtet.
Es sind Dinge, die hier nicht hingehören. Zwischen den kargen Dünen der Atacama-Wüste türmen sich T-Shirts und Bermudas in allen Farben. Sogar Weihnachtsoutfits und Schneestiefel sind darunter. Chile ist seit langem eine Drehscheibe für gebrauchte und unverkaufte Textilien aus der ganzen Welt. In der Freihandelszone des Hafens von Iquique in Nordchile landen, laut Recherchen der Nachrichtenagentur AFP, jedes Jahr rund 59.000 Tonnen Kleidung. Was nicht in die Hauptstadt Santiago oder in die Nachbarländer Südamerikas weiterverkauft wird, landet in der Wüste. Das wird zunehmend zum ernsthaften Problem, sagt Moira Rojas, Regionalsekretärin des Umweltministeriums. Kein Zweifel, diese Mülldeponien und Textilabfälle sind ein großes Problem für die Umwelt. Sie verursachen oft Brände, das verschmutzt die Luft. Und das betrifft auch die Anwohner, denn die Deponien befinden sich ganz in der Nähe von besiedelten Gebieten. Die Textilien sind so giftig wie Plastik oder Reifen. Sie enthalten viele Schadstoffe, beispielsweise durch das Färben, Bleichen oder Bedrucken. Laut einer aktuellen Studie von Greenpeace setzt die Textilindustrie mehr als 70 gesundheits- und umweltgefährdende Chemikalien ein. Und das in den Textilien enthaltene Polyester braucht bis zu 200 Jahren, um sich abzubauen. Und selbst dann bleiben sogenannte Mikroplastikartikel übrig. Auf den normalen Deponien wird diese Art von Sondermüll gar nicht angenommen, sagt Franklin Cepeda. Er hat ein Unternehmen gegründet, das die ausrangierte Kleidung weiterverarbeitet.
Diese Residuen textiles
Die Textilabfälle entstehen durch den Import der gebrauchten Kleidung. Der Freihandelszone wird sortiert nach hochwertigen und sekundären Kleidungsstücken und Abfall. Das ging früher alles in die Wüste. Heute verwenden wir Teile davon als Rohstoff für unsere Wärmedämmplatten. Wärmedämmplatten aus ausrangierter Kleidung. Auch die Gründerin des Unternehmens Ecositex, Rosario Evia aus Santiago, recycelt die verwitterten Textilien, stellt daraus Garn her. Doch es bleiben isolierte Initiativen im Kampf gegen ein weltweites Problem, die Überproduktion der Textilindustrie. Zwischen dem Jahr 2000 und 2014 habe sich die weltweite Textilproduktion verdoppelt. Das geht aus einem UN-Bericht von 2019 hervor. Mittlerweile ist die Branche für rund 20% des weltweiten Wasserverbrauches verantwortlich. Viele Leute kritisieren uns und sagen, warum verlangt ihr Geld fürs Recycling? Die Antwort ist, wir müssen den Leuten klar machen, dass Textilabfälle Kosten verursachen und die Umwelt verschmutzen. Was man dagegen tun kann, weniger Unnötiges konsumieren und Dinge länger tragen. Aber wir sehen ja, kaum wurde irgendwo ein Lockdown aufgehoben, standen die Menschen schon wieder Schlange vor den Filialen von Zara, H&M und anderen Läden, die auf Fast Fashion ausgerichtet sind. Umweltorganisationen wie Greenpeace fordern mehr Druck auf die Textilbranche. Es müsste eine Pflicht bestehen zum fachgerechten Recycling. Aber auch die Menschen müssen umdenken, sagt Unternehmerin Rosario Evia, und ihr eigenes Konsumverhalten hinterfragen.
Anna Herberg über die Folgen der Fast Fashion, die am heutigen Black Friday wieder sehr gefragt ist. Und vom Rabattaktionstag Black Friday leiten wir über zum Schwarzen Freitag an der Börse im Gespräch mit unserer Börsenreporterin Dorothee Holz. Frau Holz, wir haben es am Anfang der Sendung schon gehört, die Kurse sind massiv eingebrochen wegen der neuen Virusvariante. Wie sieht es beim DAX denn zum Handelsschluss aus?
Also man muss wirklich von einem rabenschwarzen Freitag an den internationalen Finanzmärkten sprechen. Vor kurzem war man sowohl in New York als auch in Frankfurt noch in Rekordlaune. Das hat sich vorerst erledigt. Der DAX geht mit einem sehr dicken Minus ins Wochenende. Um 4% geht es aktuell runter. Das sind 645 Punkte. Der DAX fällt auf 15.272 Punkte. Auch den US-Händlern ist die Thanksgiving-Stimmung verhagelt worden. Dow Jones und die Nasdaq geben bis zu 3% nach. In Europa gab es in Paris und in Madrid den größten Kursrutsch. Der spanische IBEX schloss fast 5% tiefer. Investoren werfen alle riskanteren Anlagen aus den Depots, greifen zu sichereren Häfen. Der Euro gehört dazu. Der Euro verteuert sich auf einen Dollar 13,17. Deutsche Anleihen sind gesucht. Die Umlaufrendite sinkt um 6 Basispunkte auf minus 0,42%. Und Gold steigt um ein halbes Prozent auf 1.798 Dollar.
Sorgt auch der dramatische Preisanstieg bei Öl und Gas für Unruhe?
Natürlich kommt das auch noch hinzu. Man muss ja von einer Preisexplosion sprechen. Erdöl verteuerte sich im Oktober auf Jahressicht um gut 100%, Erdgas sogar um fast 200%. Aber heute geben auch die Ölpreise wegen der Corona-Sorgen deutlich nach, fallen um 11%.
Wenn wir nochmal auf die Virusvariante schauen, die Reisebeschränkungen haben natürlich negative Auswirkungen, vor allem auch auf die Fluglinien, wobei ja die Lufthansa ihre Flüge zunächst aufrechterhalten will.
Ja, allerdings, die Lufthansa fliegt insgesamt 26 Mal pro Woche nach Südafrika. Noch ist es erlaubt, das kann sich aber ändern. Lufthansa-Aktien sind heute auf ein Rekordtief gefallen, verlieren 12%. Noch stärker gab die British Airways-Mutter IAG nach. Großbritannien hat ja bereits die Flüge nach Südafrika gestoppt. Hohe Verluste auch bei amerikanischen Airlines.
Airbus ist ja erst seit kurzem im DAX. Spürt der Flugzeugbauer die schlechte Stimmung aktuell auch?
Ja, alles, was nach Flug oder Reisen aussieht, wird heute wirklich verkauft. Airbus-Aktien auf dem letzten Platz im DAX. Auch hier das Minus dramatisch, minus 11,4%, gefolgt vom Triebwerkhersteller MTU Aero Engines. Auch Bankaktien fliegen aus den Depots.
Es ist natürlich ja gewissermaßen makaber, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die von der aktuell verschärften Corona-Lage profitieren.
Natürlich, aber makaber ist es nicht, wenn Hersteller Impfstoffe zur Verfügung stellen, die uns ja in dieser Situation helfen. Ja. Was anderes gibt es ja nicht. BioNTech rechnet mit ersten Ergebnissen auch zur neuen Variante in 2 Wochen. Die Aktien legen an der Nasdaq tatsächlich zweistellig zu. Auch die Aktien von Moderna sind sehr gefragt. Zu den Gewinnern zählt auch die Diagnostikfirma Kiagen, deren PCR-Tests auch die neue Variante erfassen. Auch ganz wichtig, auch zu unserem Schutz.
Dorothee Holz aus dem Frankfurter Börsenstudio. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.